Der Radio 1 und Freitagssalon. Live aus dem Literaturhaus Berlin. Mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier im Literaturhaus in der Fasanenstraße und wo immer Sie sind, als Hörerinnen und Hörer unseres Freitagssalons bei Radio 1. Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt seit mehr als 2 Jahren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber in dieser Zeit sind bei mir die Gewissheiten, die ich hatte, immer weniger geworden und die Fragen immer mehr und auf die meisten fehlen mir die Antworten. Ich würde darum gerne heute Abend über den Krieg in der Ukraine reden und zwar ganz grundsätzlich, also so, als hätten wir damit uns noch nie beschäftigt, wie und warum er entstand, warum wir daran beteiligt sind und wie er endet. Also die Kinderfragen sozusagen zum Krieg. Und jetzt denken Sie vielleicht, das ist doch alles bereits beantwortet. Das wissen wir, weil wir uns ja schon seit 2 Jahren damit beschäftigen. Aber da wäre ich gespannt, ob das wirklich so ist bei Ihnen im Kopf. Bei mir ist es jedenfalls nicht so. Erlauben Sie mir also, diese Gelegenheit zu nutzen, nach Gewissheiten zu suchen, die ich im Moment nicht habe. Ich habe nämlich einen Gast hier, dem traue ich das zu, diese Antworten zu geben. Carlo Marsala ist bei uns. Hallo, willkommen.
Schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung.
Carlo Marsala kennen Sie inzwischen alle, wenn Sie fernsehen. Sie können eigentlich gar keinen Fernseher haben, ohne Carlo Marsala zu kennen. Denn er ist seit dem Beginn des Krieges einer der wichtigsten und präsentesten Erklärer und Beleuchter und vielleicht sogar auch Vermittler dieses Geschehens in der deutschen Öffentlichkeit. Und das liegt daran, dass er zu den gar nicht so vielen Experten gehört, die sich in Deutschland sozusagen beruflich mit dem Krieg befassen. Er ist nämlich Professor für Staats- und Sozialwissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München. Und in anderen Ländern gibt es ja solche Communities, ja, so Thinktanks und Publizisten, Wissenschaftler und so weiter, in den angelsächsischen Ländern vor allen Dingen, die sich mit dem Krieg als Geschehen beschäftigen. In Deutschland fangen wir damit jetzt erst wieder an. Wir hatten früher da hohe Kompetenz, die haben wir zwischendurch verloren und aufgegeben. Jetzt müssen wir uns die mühsam wieder erarbeiten. Na gut, fangen wir also an. Herr Marsala, warum glauben Sie, hat Russland die Ukraine angegriffen?
Russland hat die Ukraine angegriffen aus einem geschichtsrevisionistischen Ansatz heraus, der bei Putin sehr klar im Sommer 2020 in einem Aufsatz zum Tragen kam. Nämlich der Tatsache, dass die Ukraine als souveräner Staat überhaupt nicht existieren darf. Dass das ein historischer Fehler gewesen ist, den die Bolschewiki gemacht haben. Es gibt diese berühmte Rede vor dem Nationalen Sicherheitsrat, ich glaube 2 Tage nachdem der Krieg ausgebrochen ist, wo Putin nochmal eine Kurzfassung dieses Aufsatzes gegeben hat und angefangen hat bei Lenin, der schon Fehler gemacht hat und dann wirklich sämtliche Führer der kommunistischen Partei der Sowjetunion, also der KPdSU, durchgegangen ist und ihre Fehler aufgezählt hat, die letzten Endes dazu geführt haben, dass so ein Gebilde wie die Ukraine entstanden ist, wo die Menschen glauben, dass sie eine nationale Identität haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir erleben in diesem revisionistischen Geschichtsbild, das Putin hat, auch den machtpolitischen Versuch, den russischen Einfluss zu erweitern. Und zwar nicht nur unbedingt über territoriale Eroberung, sondern halt einfach auch über politisch-ökonomischen und militärischen Einfluss. Also den Versuch Russlands, seinen Machtbereich nochmals zu erweitern, um damit weiterhin als Großmacht zu gelten.
Es gibt ja in der, das, was Sie jetzt gesagt haben, ist, glaube ich, tatsächlich das, was sozusagen die allgemeine Lesart ist. Es gibt sozusagen eine abweichende Erklärung für diesen Krieg, nämlich eine realpolitische, sozusagen die Sicherung des eigenen Einflussbereichs mit militärischen Mitteln gegen das Vordringen der NATO, gegen die NATO-Ausdehnung. Jetzt unabhängig davon, ob wir der Meinung sind, dass Länder einfach in die NATO eintreten können sollen, wenn sie das wollen. Halten Sie das für realistisch, dass sozusagen Putin das Gefühl hatte, die NATO rückt ihm zu nahe und er ist der NATO zuvorgekommen?
Also wenn man sich ganz einfach die Fakten anguckt, mit Blick auf die Ukraine und das Verhältnis Ukraine und NATO, dann ist es ja so, dass es diesen historischen Kompromiss 2008 gegeben hat auf dem NATO-Gipfel in Bukarest, wo die damalige US-Regierung Georgien und die Ukraine sofort in die NATO hätten aufnehmen wollen und Merkel und Sarkozy dagegen waren und diese Kompromissformel gefunden haben, die Ukraine und Georgien werden eines Tages Mitglied der NATO. Wenn man sich realiter dann sich damit beschäftigt, wie hat die NATO eigentlich sich erweitert, was waren die Prozesse, dann wird man feststellen, dass von 2008 bis 2024 mit der Ukraine überhaupt nichts davon passiert ist. Also die Ukraine hat diesen sogenannten Membership Action Plan nicht bekommen. Das ist so eine technische Vorbereitung auf die NATO-Mitgliedschaft. Es gab keine Übereinstimmung in der NATO und die NATO kann solche Sachen nur einstimmig entscheiden über die Aufnahme der Ukraine in die NATO. Also von daher ist dieses Argument, dass in der Tat bis zum 24.02.22 bei Putin sehr stark im Vordergrund stand, als Argument, warum er die Ukraine angreift, lässt sich empirisch ganz einfach nicht feststellen. Und von daher bezweifle ich, ob das wirklich das Motiv ist, warum Russland da diesen Angriff durchgeführt hat.
Ist ja interessant, dass 2008, nachdem es diese Geschichte gab mit der Ukraine und Georgien, hat er unmittelbar nach Georgien angegriffen. Und die Ukraine hat er ja angegriffen im Prinzip im Maidan, 14 sozusagen nach dem EU-Abkommen, wo man also die Leute, die diese These vertreten würden, sagen, das sind sozusagen diese Triggermomente gewesen, wo praktisch der Westen immer näher rückt und dann die Russen sagen, stopp. Ich finde es deshalb interessant,
weil... Darf ich ganz kurz rein?
Natürlich.
Da haben wir aber dann die EU und nicht die NATO. Ja. Weil selbst sozusagen mit Maidan hat sich das Verhältnis zwischen der Ukraine und der NATO nicht geändert. Im Sinne von sozusagen die NATO versucht, die Ukraine in ihren Geltungsbereich reinzubekommen.
Fanden Sie denn die NATO-Osterweiterung richtig?
Ich war, als die NATO die Entscheidung getroffen hat, sich nach Osten zu erweitern, war ich skeptisch. Aber ich war skeptisch mit Blick auf die Frage, kann ein Bündnis, das sich um eine unbegrenzte Anzahl von Mitgliedern erweitert, kann das überhaupt noch handlungsfähig sein? Mhm. Und ich habe mich darin lange Zeit auch bestätigt gefühlt, weil wir gesehen haben, was für Probleme die NATO hatte, überhaupt nach dem Ende der Sowjetunion ihre Identität zu definieren. Also da gab es ja immer wieder Brüche, da gab es ja immer wieder Streitigkeiten. Das Prinzip aber, dass Staaten die Freiheit haben zu entscheiden, in welche Bündnisse sie wollen, das halte ich weiterhin für richtig.
Das haben wir ja nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so gemacht. Österreich war ja neutral und bekam auch nur deshalb seine Souveränität wieder und ist damit ja eigentlich sehr gut gefahren. Auch Finnland war ja dann neutral bis vor kurzem und ist auch sehr gut damit gefahren. Offenbar hat da ein Denkwechsel stattgefunden. Es gab offenbar mal eine Zeit, wo auch der Westen gesagt hat, wir akzeptieren, wir sind zwar gegen die Sowjetunion, wir rüsten mit Atomwaffen auf, wir schrecken uns ab, also wir folgen dem Prinzip der Abschreckung und gleichzeitig folgen wir aber auch dem zweiten Prinzip des Kalten Krieges, nämlich der Akzeptanz der Sicherheitsinteressen der anderen Seite und rücken den sozusagen nicht zu dicht auf den Pelz. Von diesem Prinzip ist man dann offenbar abgerückt und Sie finden das auch richtig.
Von diesem Prinzip ist man abgerückt. Jetzt muss man aber sagen, mit Blick auf die beiden Beispiele, die Sie nehmen, es gab nie in Österreich und nie in Finnland eine aus den politischen Parteien kommende starke Bestrebung, Mitglied der NATO zu werden zum Beispiel. Also da wurde das Faktum Neutralität einfach akzeptiert. Und von daher ist diese Situation nicht so vergleichbar. Also wenn Sie zurückgehen auf die Anfang der 90er Jahre, dann war ja interessanterweise der deutsche Verteidigungsminister damals, Volker Rühe, der Erste, der sich für eine NATO-Osterweiterung stark gemacht hat, 1992 in Travemünde und hat von allen NATO-Mitgliedstaaten, ich sag's mal sehr salopp, richtig eins auf die 12 bekommen. Der Punkt war aber nur, dass der Druck aus diesen Beitrittsländern beständig wuchs. Und das führte dann zum Kippen der amerikanischen Position 1994 und dann war der Weg frei für die NATO-Osterweiterung. Also von daher, glaube ich, ist das historisch nicht zu vergleichen. Was Sie meinen, ist Sicherheitsinteressen zu akzeptieren, ja, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass der Unterschied zu der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg unmittelbar, wo sich die Blöcke dann gebildet haben, und der Zeit nach dem Ende der Sowjetunion unter anderem zum Beispiel der Vertrag von Helsinki und die Charta von Paris gewesen ist. Also Übereinkommen, die unter Einschluss der Sowjetunion, Charta von Helsinki, Paris, Russlands, auch Sowjetunion, aber von Russland bestätigt, geschlossen wurden, die ja ganz andere Prinzipien für den Umgang untereinander formuliert haben. Also von daher war die Situation auch eine andere als unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
Warum hat man manchmal den Eindruck, jetzt auch bei der Beobachtung, bei der Beurteilung der Lage, dass Kommentatoren, je älter sie sind, einen umso abweichenderen Einschätzung haben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig formuliere.
Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen.
Von dem, was sozusagen Frau Baerbock denkt. Quasi. Herr Kissinger hat die Geschichte ganz anders gesehen. Oder Herr Mearsheimer oder George Kennan. Also sozusagen die großen amerikanischen Denker des Kalten Krieges und außenpolitischen Steuermänner sozusagen des Westens haben einen anderen Blick auf diesen Konflikt als Frau Strack-Zimmermann und Herr Hofreiter. Warum ist das so?
Zunächst einmal finde ich es nett, dass Sie uns beide in das Camp der jüngeren Leute jetzt verorten. Sieht man uns jetzt ad hoc nicht so an, aber es ist sehr, sehr nett gewesen.
Im Verhältnis zu Kissinger ist es jetzt nicht so schwer, weil ich glaube, das ist der Tote 2. Jahrhundert. Also.
Aber ich glaube, Sie haben den richtigen Punkt schon genannt. Das ist die Logik des Kalten Krieges. Und in der Logik des Kalten Krieges war die Sowjetunion in Europa eine Status Quo-Macht. Der Sowjetunion ging es um nichts anderes als um die Absicherung der Eroberung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und sie finden, und das war Kissingers große Leistung, der das nämlich irgendwann mal erkannt hat, als Sicherheitsberater schon, und sozusagen angefangen hat, die Sowjetunion als ebenbürtig zu behandeln, als Großmacht zu behandeln, und mit der Charta von Helsinki, also der KSZE-Schlussakte, wurde genau das ja auch sozusagen manifestiert. Also es wurde gesagt, Grenzen dürfen nicht verschoben werden, nur friedlich. Und damit war die Sowjetunion super zufrieden, weil ihr Status Quo-Denken wurde damit sozusagen kodifiziert. Und ich glaube, der Unterschied zum Kalten Krieg ist, wir haben es bei Russland nicht mit einer Status Quo-Macht zu tun. Russland ist eine revanchistische Macht, die die grundsätzlichen Strukturen, so wie sie sich herausgebildet haben nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes, vom Kopf auf die Füße stellen will. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zum Kalten Krieg. Wir haben es nicht mit einer Status Quo-Macht zu tun. Wir haben es nicht mit einem Staat zu tun, von dem man annehmen kann, wenn wir zu dem jetzt gehen und ihm gewisse Zugeständnisse machen, dann wird er zufrieden sein, dann wird er ruhig sein. Sondern er wird dann weiter gehen, weil er sozusagen ein bestimmtes Ziel hat. Und das ist der Unterschied zwischen Russland und der Sowjetunion.
Warum unterstützen wir die Ukraine?
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass es zunächst einmal völkerrechtlich gesehen eine Unterstützung einer Verteidigung eines angegriffenen Landes ist. Auf einer machtpolitischeren Ebene, glaube ich, unterstützen wir die Ukraine, und dieses Argument wird ja jetzt immer stärker gemacht, weil wir sehen, dass eine Eroberung Russlands, also eine Eroberung der Ukraine durch Russland, unsere gesamte Sicherheitssituation dramatisch verschlechtern würde. Das heißt, wir unterstützen die Ukraine auch aus unserem eigenen Sicherheitsinteresse heraus. Ich glaube, wo man diese revisionistischen Tendenzen Russlands sehr schön sehen kann, ist in den Briefen, die Russland geschrieben hat an die NATO und an die USA im Dezember 21 mit ihren Forderungen. Und da ging es nicht nur um die Ukraine. Das ist ja genau der Punkt. Es ging nicht nur zu sagen, okay, wir wollen eine neutrale Ukraine haben, und dann greifen wir nicht an, sondern wir wollen die gesamte Abwicklung der europäischen Sicherheitsarchitektur, so wie sie sich seit 1997 entwickelt hat. Und das ist ein revisionistisches Ziel. Das heißt, wir verteidigen in der Ukraine, durch die Unterstützung der Ukraine, unsere eigene, also jetzt nicht territoriale Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, aber unsere eigene europäische Sicherheit.
Ich fand es von Anfang an interessant, das Argument, dass die Glaubwürdigkeit der NATO dadurch unter Beweis gestellt werden muss, dass ein Land, was nicht Mitglied der NATO ist, verteidigt wird. Ich fand das immer eine Logik, die sich mir nicht erschließt, weil es gibt ja den Artikel 5, die Beistandspflicht, wenn ein Land angegriffen wird, werden alle angegriffen. Okay, wenn man das glaubt und daran glaubt, dass das passiert, darüber reden wir ja vielleicht gleich noch, in Ordnung. Aber die Ukraine gehört ja gar nicht zur NATO. Trotzdem können Sie aber ein ums andere Mal das als Argument lesen. Also jetzt gerade wieder Berthold Kohler in der FAZ und immer wieder wird das sozusagen gesagt. Letztlich haben Sie es eben auch gesagt. Wenn das so ist, dann brauchen wir die NATO eigentlich gar nicht und diesen Artikel 5.
Nein, ich würde nie argumentieren, dass die Glaubwürdigkeit der NATO unter Beweis gestellt wird durch die Verteidigung der Ukraine. Also da, glaube ich, sind wir in zwei unterschiedlichen Sphären.
Also Berthold Kohler, ich sage es nur einfach, weil der ist ja auch nicht
aber
doof.
Ich bin ja nicht Berthold Kohler.
Ja. Aber Sie, okay, aber Sie sind sozusagen
ich teile viele seiner Argumente, ja.
In der Lage, sozusagen diesem Denken zu folgen und es mir zu erklären. Sagen wir mal, Sie sind da näher dran als ich.
Okay. Also, dann versuche ich es mal. Weil es zum Teil ja auch meinem eigenen Denken entspricht. Wir fangen mal bei Artikel 5 an. Artikel 5 ist natürlich ein Beistandsversprechen. Aber wenn Sie sich die Geschichte der NATO anschauen, war immer die große Besorgnis der Europäer, werden die Vereinigten Staaten eigentlich, wenn es hart auf hart kommt, werden die bereit sein, europäische Sicherheit unter Einsatz all ihrer Mittel, das heißt auch unter Einsatz ihrer Nuklearwaffen, zu verteidigen? Weil das würde ja bedeuten, die Vereinigten Staaten verteidigen Europa und riskieren dafür ihre eigene Vernichtung. So, das war immer ein großer Punkt in der ganzen NATO-Geschichte. Wie garantieren wir sozusagen, dass die Vereinigten Staaten dazu bereit sind? Also Artikel 5 ist keine automatische Beistandsverpflichtung. Das muss man mal ganz klar sehen. Und ich glaube, was Kohler meint, ist ganz einfach Folgendes. Und dieses Risiko besteht, wenn es Zweifel daran gibt, dass die NATO wirklich einen Artikel 5-Fall ausrufen sollte, sollte eins ihrer Mitglieder angegriffen werden, oder sollte ein solcher Angriff möglicherweise bevorstehen, dann wird das das Risiko eines Angriffs erhöhen. Weil wenn der Gegner das Gefühl hat, die Vereinigten Staaten, und es geht hier vor allen Dingen um die Vereinigten Staaten, aber auch wichtige europäische Staaten, werden nicht bereit sein, NATO-Mitglieder zu verteidigen, dann wird ein Angriff wahrscheinlicher.
Glauben Sie, dass die Russen, wenn die Russen West-Berlin überrollt hätten, dass die Amerikaner den Dritten Weltkrieg geführt hätten, also Washington und New York aufs Spiel gesetzt hätten für West-Berlin?
Das war immer die große Frage. Ich habe darauf keine Antwort.
Aber glauben Sie es persönlich?
Ja, ich hätte meine Zweifel daran gehabt, ob sie den Dritten Weltkrieg gewagt hätten, wenn es sozusagen eine begrenzte Invasion in Europa gegeben hätte.
Aber es gibt diese schöne Geschichte von Donald Trump, Frühjahr 2017, er fährt nach Brüssel ins NATO-Hauptquartier und dann erklärt man ihm die Beistandsverpflichtung der Allianz. Und dann sagt er, weil er das wahrscheinlich vorher nie gehört hatte, NATO, Beistandsverpflichtung, Allianz, Brüssel, wow. Und dann sagt er, wie, das ist jetzt O-Ton, ja, aus so einer Trump-Biografie, ihr meint, wenn die Russen Litauen angreifen, würden wir einen Krieg mit Russland beginnen? Das ist doch verrückt.
Genau. Und das ist genau der entscheidende Punkt.
Wie manchmal, der Narr spricht manchmal ja Wahres aus, das ist ja auch verrückt. Die Vorstellung, dass sozusagen Amerika die eigene Vernichtung in Kauf nehme, um Litauen, nichts gegen Litauen, aber Litauen ist echt klein und es sind auch gar nicht so viele Leute und nichts gegen Litauen. Aber die Vorstellung ist grotesk.
Ja, aber sehen Sie, genau deshalb...
Es wohnen wahrscheinlich, glaube ich, mehr Leute in dieser durchschnittlichen amerikanischen Großstadt als in ganz Litauen.
Wahrscheinlichkeit nach. Aber genau deshalb ist mein Argument zum Beispiel, dass das Risiko eines russischen Angriffs aufs Baltikum ein reales ist.
Nein, aber ich würde eher genau andersrum argumentieren.
Nein, weil das ist genau der Punkt.
Sie hätten
es
doch längst machen können, aber Sie haben es ja offenbar nicht gewollt, weil die ganze, diese Abschreckungslogik war doch immer schon total irre.
Naja, es ist ja nicht so, dass Sie es nicht gewollt hätten. Die Frage ist, wären Sie dazu in der Lage gewesen? Aber jetzt gehen wir auf was Grundsätzlicheres ein. Jetzt gehen wir auf Abschreckung ein. Abschreckung lebt von der Glaubwürdigkeit.
Nein, wir gehen auf was anderes ein. Wir gehen darauf ein, ob wir es mit einem rationalen Akteur zu tun haben oder mit einem Irren, der einem mythischen Großreich der russischen Selbstverwirklichung nachhängt. Ja.
Wir haben es bei Putin mit einem sehr rationalen Akteur zu tun.
Ah, das ist schon mal gut.
Mit einem sehr rationalen Akteur, von dem ich annehmen würde, dass er sozusagen das Baltikum in Ruhe lassen würde, wenn er den Eindruck hat, dass die Allianz geschlossen ist. So, bei Abschreckung geht es ja nicht nur um die Frage, das Argument, das wird ja immer geführt, sozusagen die NATO ist den Russen konventionell ja total überlegen, was ja auch richtig ist. Aber Abschreckung hat eine materielle Komponente, das heißt in der Tat, was habe ich an Panzern, was habe ich an Flugzeugen im Vergleich zu meinem Gegner, aber sie lebt vor allen Dingen von dem psychologischen Momentum. Glaubt mein Gegner, dass ich reagieren würde? Und das kann man nie hundertprozentig sagen und das ist genau der Punkt. Also wenn man sich die Landkarte anguckt, und dann sieht man die baltischen Staaten, sag mal so einwohnermäßig Stadtstaaten hier in der Bundesrepublik Deutschland, dann sagt natürlich jeder rational denkende Mensch, warum sollen die Amerikaner dafür die eigene Vernichtung riskieren? So. Und die Glaubwürdigkeit von Abschreckung kann nie 100% sein. Aber es muss Zweifel dran geben bei dem Gegner, dass er es vielleicht doch macht. Dass er vielleicht doch so verrückt ist, das zu machen. Das ist genau das gleiche Ding wie mit Taiwan. Ja, warum sollten die Amerikaner Taiwan verteidigen? No. Die Chinesen müssen aber glauben, sie würden es tun. So funktioniert Abschreckung.
Sie hören den Radio 1 und Freitagssalon live aus dem Berliner Literaturhaus. Ich sitze hier mit dem Bundeswehrprofessor Carlo Marsala und wir reden über den Krieg in der Ukraine. Was ist denn eigentlich das Ziel der deutschen Politik in diesem Krieg?
Das wissen wir alle nicht.
Sehen Sie, und jetzt lachen Sie, und das verstehe ich auch, aber in Wahrheit ist es überhaupt nicht lustig. Das ist genau, Entschuldigung, es ist genau das Gegenteil von, es ist eine Katastrophe. Also, weil man, Sie, also wenn Sie das nicht wissen, wer soll das denn sonst wissen?
Der Punkt ist, man kann darüber nur spekulieren. Aber es ist so, dass, ich meine, es stehen ja immer diese Sätze von Olaf Scholz im Raum, wie heißen Sie nochmal, die Ukraine darf nicht verlieren und Russland darf nicht gewinnen.
Genau.
Was das bedeutet, wissen wir alle nicht. Ja? Weil eigentlich, ich sag mal, die Logik bei so einer Unterstützung jemanden, der sich verteidigt, müsste ja heißen, die Ukraine muss siegen. Russland muss verlieren. Das finden Sie ja durchaus beim Verteidigungsminister. Na? Also Russland muss verlieren ist ja durchaus etwas, was der Verteidigungsminister ab und zu mal sagt. Der Kanzler sagt, die Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen.
Was würden Sie denn sagen?
Ich würde sagen, Russland muss in der Ukraine eine Niederlage erleiden. Und das bedeutet nicht, dass man Russland militärisch aus der Ukraine raustreibt. Das wird nicht möglich sein. Ja? Aber eine politische Niederlage erleiden, damit die Sicherheit des europäischen Kontinents für die nächste Dekade einfach besser ist, als wenn Russland sich da durchsetzen würde.
Wie sähe die Niederlage aus?
Die Niederlage sähe so aus, dass Russland letzten Endes, und es gab ja diese Überlegungen im Vorfeld des Krieges, als klar war, es wird einen Krieg geben und man versucht hat zu überlegen, wie kann man den diplomatisch noch abwenden. Es gab ja viele kluge Kollegen und Kolleginnen, die argumentiert haben, warum operiert man nicht mit zum Beispiel also Donbass, Krim, Autonomieregionen. Ja? Die Russen ziehen sich dort militärisch zurück, aber dafür kriegen diese Regionen innerhalb des ukrainischen Staatsgebildes ein hohes Maß an Autonomie. Ich sage jetzt immer so als gebürtiger Italiener, Südtirol-Modell. Ja, die Südtiroler sind happy in Italien, auch wenn die politischen Parteien was anderes sagen. Aber die würden nie von Italien rausgehen wollen, weil sie halt ein so hohes Maß an Autonomie haben, womit sie zufrieden sind. Vor allen Dingen sind sie die einzige Region in Italien, die zum Beispiel Steuern einziehen darf.
Ich dachte, Sie sind doch eher Sarde, oder?
Ich bin Sarde, ja. Also ich komme auch zum Teil in einer sehr nationalistischen Familie, die gerne die Unabhängigkeit Sardiniens gesehen hätte. Aber unsere Autonomie ist bei weitem nicht so gut wie die Südtiroler. Ja? Und das waren demilitarisierte Zonen. Also auf beiden Seiten sozusagen Streifen zu schaffen, die so tief sind, dass Überraschungsangriffe nicht möglich sind. Das sind alles Sachen, die im Zuge eines Friedensschlusses dort realisiert werden könnten, die aber zur Voraussetzung haben, dass sich die russische Logik ändert. Und zwar die noch immer davon ausgeht und jetzt sozusagen noch stärker, dass man von einer Fortführung dieses Konfliktes mehr gewinnen kann, als dass man verliert. So, und solange diese Logik existiert, wird Russland diesen Krieg auch weiter betreiben.
Aber ist es nicht so gewesen, dass in dem Moment, in dem die Russen die Ukraine angegriffen haben, sie ihre Verhandlungsposition im Verhältnis zu vorher verbessert hatten? Also ist das nicht bereits geschehen und ist das nicht sozusagen ein Faktum, mit dem man irgendwie umgehen muss? Weil jetzt kann es ja nur noch um Verhandlungen gehen. Es sei denn natürlich, dass wir jetzt die Frage...
Es ging immer nur um Verhandlungen. Also das ist ja sozusagen einer der Vorwürfe, die... den man Leuten wie mir so macht, dass wir auf eine militärische Logik setzen. Und das ist Quatsch. Also es geht immer darum, sozusagen, dass die militärische Situation nur die Vorbereitung für Verhandlungen sein kann. Also das heißt, die Ukraine in eine bessere Position bei Verhandlungen zu bringen, als sie gegenwärtig zum Beispiel ist.
Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, es gibt ja sozusagen das Szenario, von dem Selenskyj redet, nicht? Das ist praktisch, die russischen Truppen ziehen sich zurück aus den besetzten Gebieten, inklusive der Krim. Es gibt Reparationszahlungen und eine juristische Aufarbeitung des Angriffs vor einem internationalen Gerichtshof.
Ja, davon werden zwei Sachen nicht stattfinden. Reparationszahlungen und die Aufarbeitung vor dem Gerichtshof wird nicht stattfinden.
Und Sie glauben aber, der Rückzug von den besetzten Gebieten, inklusive der Krim, ist realistisch?
Momentan ist er unrealistisch. Es gab eine Zeit sozusagen, da wäre es durchaus realistisch gewesen. Aber momentan ist es unrealistisch. Deswegen sage ich ja auch, dass wir momentan von Verhandlungen, möglichen Verhandlungen, also nicht im Sinne von die Ukraine kapituliert und Russland bekommt all das, wo es gerade drauf sitzt. Ne? Das ist ja auch ein Ergebnis von Verhandlungen. Aber von Verhandlungen, wo die Ukraine auch was davon hat, sind wir momentan sehr weit entfernt.
Macht es Sie nachdenklich, dass der Westen in der Einschätzung dieser ganzen Situation in zwei ganz, ganz wesentlichen Fragen total daneben gelegen hat? Und zwar, was die militärische Widerstandsfähigkeit der Ukraine anging und was die militärische Widerstandsfähigkeit der Russen anging. Hat man sich doch in beider Hinsicht total getan? Erstmal hat man gedacht, nach 3 Tagen ist der Krieg vorbei. Und dann hat man gedacht, man kriegt die Russen irgendwie so zu Tode sanktioniert oder irgendwie aus dem Spiel gebracht. Und wenn man ihr Öl nicht mehr kauft. Und schwupp stellt man fest, ehrlich gesagt, der Rest der Welt sieht das ganz anders und die Welt ist halt rund. Und dann, da kann der Westen gar nichts machen. Ist das nicht ein... Macht sie das nicht demütig sozusagen bei der Prognose nach vorne? Also können wir uns das leisten, nochmal bei einer dritten Frage total daneben zu liegen?
Also mich machen Prognosen generell demütig und ich sozusagen versuche auch so wenig Prognosen wie möglich in Fragen dieses Krieges zu leisten, weil ich bin kein großer Clausewitz-Fan, ja. Aber da hat der Alte wirklich recht gehabt, sozusagen der Nebel des Krieges ist so dicht, dass sich Situationen relativ schlagartig ändern können. Dass beide Einschätzungen, also ich glaube, die erste Einschätzung, die muss einen nachdenklich machen, die hat mich ja auch nachdenklich gemacht. Ich war ja sozusagen auch anfänglich der Meinung, die Russen werden diesen Krieg gewinnen. Zwar nicht die 3 Tage, aber sozusagen letzten Endes werden sie es gewinnen. Hab dann gesehen, und das liegt ganz einfach darauf, wie ich jahrelang auf Krieg geguckt habe, sehr auf materielle Komponenten, und habe dann festgestellt, dass andere Komponenten viel, viel wichtiger sind. Und von daher, seitdem bin ich sozusagen in meinen eigenen Analyseansätzen am Überlegen, wie man diese Komponenten einfach besser integrieren kann. Also Kampfesmoral, ganz einfache Sachen. Es ist was anderes, wenn Sie Ihr eigenes Territorium verteidigen, ja, als wenn Sie jemanden angreifen, wo vielleicht gar nicht klar ist als Soldat, warum Sie das überhaupt tun. Sie haben einen Befehl bekommen, den führen Sie aus. Der zweite Punkt ist, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einer medialen Berichterstattung und sozusagen den Analysten und auch den Analysten, die irgendwie in den Ministerien sitzen oder in den Stäben sitzen des Militärs. Die haben immer darauf hingewiesen, dass es eine Anpassungsfähigkeit und eine Lernfähigkeit gibt. Und man hat schon sehr früh gesehen, dass die Russen durchaus lernen in diesem Krieg und dass sie in der Lage sind, das Gelernte dann auch wirklich umzusetzen. Deswegen gab es überhaupt nur diese Diskussion über Mars-2-Raketenwerfer oder HIMARS, weil plötzlich sozusagen logistische Dinge der Russen weiter hinter die Front gelegt wurden, um aus der Reichweite der Systeme der Ukrainer zu sein. Also musste man Systeme liefern, die sozusagen mehr Reichweite hatten. Daraus haben sie wieder gelernt und die Dinger sind noch weiter hinter der Front, sodass sie von Mars-2-Raketenwerfern zum Beispiel oder HIMARS nicht erreicht werden können. Dass sie teilweise sehr gut lernen und vor allen Dingen im technischen Bereich so gut lernen, das sieht man heute, da haben sie viele unterschätzt, das muss man ganz einfach sagen. Was die Sanktionen anbelangt, ich glaube, jeder, der geglaubt hat, dass diese Sanktionen innerhalb von 2-3 Jahren greifen, war naiv, weil wir wissen aus der ganzen Sanktionsliteratur, dass Sanktionen unglaublich lange brauchen, um überhaupt zu greifen. Was man unterschätzt hat, ist, wie schnell Russland auf Kriegswirtschaft umstellen konnte. Und das gleicht natürlich gewisse Dinge aus, die sozusagen Sanktionen hätten bewirken können. Also Russland erzeugt ja gerade ein künstliches Wachstum bei sich, weil sie seit 2 Jahren ihre gesamte Produktion auf Kriegswirtschaft umgestellt haben. Das haben viele Leute unterschätzt.
Es heißt immer, dass die Ukraine entscheiden soll, wie lange sie kämpft. Ist das so?
Naja, der Punkt ist, es gibt 2 Sachen. Ja, normalerweise ist das natürlich so. Die Ukraine ist der angegriffene Staat, der sich verteidigt. Und solange die Bevölkerung sozusagen diese Verteidigung unterstützt, entscheidet die Ukraine natürlich, wie lange sie sich verteidigt. Jetzt ist es aber so, dass die Ukraine ein Staat ist, der nicht seine eigenen Waffen produziert. Und je weniger wir liefern, desto mehr entscheiden wir mit, wann die Ukraine nicht mehr kann. Also es ist so ein doppeltes Schwert. Ist so ein bisschen politische Rhetorik. Ja, der Ruf sozusagen zu Verhandlungen muss aus Kiew kommen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn ich Kiew alles gebe, um militärische Erfolge zu erzielen, oder wenn ich sozusagen nicht in der Lage bin, Kiew alles zu geben, um militärische Erfolge zu erzielen, dann entscheide ich natürlich auch mit darüber, wann dieser Krieg beendet wird.
Dieser Gedanke, der ja sehr stark auf der Hand liegt, wird von der deutschen Politik komplett weggeleugnet. Also es wird einfach immer so getan, als gäbe es das nicht. Das gehört übrigens zu den Sachen, die mich auch so nerven. Man hat immer das Gefühl, man wird so für so doof verkauft als Zuschauer oder man wird so als so stillschweigender Teilnehmer von so einem komischen spieltheoretischen Modell so mit so rein so. Wir wissen zwar beide, dass das nicht stimmt, aber wir wissen auch, dass wir das sagen müssen und so. Das ist das irgendwie unsere Debatte sozusagen über den Krieg. Sind Sie mit der zufrieden? Finden Sie, wir machen das gut? Die Politiker, die Medien, wir alle, Sie, also?
Ich mache das natürlich herausragend. Ja. Nein, aber jetzt mal...
Finde ich auch.
Jetzt mal ohne Spaß. Ich finde unsere Debatte, finde ich gruselig. Weil wir seit 2 Jahren über das Gleiche reden. Ja, wir kommen keinen Schritt voran. Also weder sozusagen die eine, ich mache es jetzt mal ganz einfach, die eine Seite oder die andere Seite. Wir drehen uns um immer wieder die gleichen Fragen. Und das ist schon komisch. Also wo man glaubt, vielleicht gibt es ja Lerneffekte bei Gesellschaften, die scheint es nicht zu geben, weil wir immer wieder die gleichen Fragen diskutieren.
Aber liegt das nicht auch an den handelnden Akteuren? Wenn zum Beispiel nicht mal Sie wissen, was der Bundeskanzler eigentlich will, dann ist es doch logisch, dass wir uns immer wieder um die Frage drehen, warum machen wir das eigentlich alles? Welche Rolle spielen wir eigentlich in diesem Konflikt?
Naja, als Wissenschaftler kann ich ja immer nur in meine Interpretation darlegen, was der Kanzler wollen könnte. Ich sitze ja nicht im Bundeskanzleramt. Aber mir geht es um solche Fragen wie, führen Waffen zur Verlängerung dieses Krieges? Da reden wir jetzt die ganze Zeit wiederum. Defensiv-Offensiv-Waffen. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, unabhängig, wo man steht in dieser Frage. Aber ich dachte, wir hätten so Mitte 2022, hätten wir alle uns darauf geeinigt, dass eine Waffe weder offensiv ist noch defensiv ist, sondern die Frage, wie sie eingesetzt wird, entscheidet über das Defensive oder Offensive.
Das verstehe sogar ich.
Wunderbar. Und wir sind jetzt im März 2024 und es gibt noch immer Politiker, Intellektuelle, die über Defensiv- oder Offensivwaffen reden. Das finde ich sozusagen sehr, sehr, sehr frustrierend. Wie ist die politische Debatte? Die politische Debatte, finde ich, kippt gerade in der Bundesrepublik Deutschland. Was Sie gesagt haben, natürlich ist es, also aus einer politischen Logik ist es ja zu verstehen, dass man als Unterstützerstaat der Ukraine sagt, natürlich bestimmen wir nicht, wann die Ukraine in Verhandlungen eintritt. Ja. Und wir wollen, dass Kiew das bestimmt. Aber man muss natürlich den Zusammenhang sehen zwischen, was geben wir denen und in welche Position bringt sie das. Und je nachdem, was wir denen geben, ist die Position in der Ukraine halt, dass die irgendwann mal sagen müssen, möglicherweise, jetzt geht's nicht mehr weiter. Also wir müssen uns jetzt sozusagen mit einer Niederlage auseinandersetzen und möglicherweise Kompromisse machen, die wir eigentlich nicht machen wollen. Also wir haben da natürlich einen Einfluss drauf, der in der Politik negiert wird, über die Frage, wie viel Waffen geliefert werden.
Wir haben nicht nur einen Einfluss, wir haben auch eine Verantwortung.
Welche?
Ja, sehen Sie, ist interessant, dass Sie das jetzt so fragen. Ich würde zum Beispiel sofort sagen, wer Waffen liefert, übernimmt die Verantwortung mit für die Leute, die mit den Waffen getötet werden. Und wenn wir die Kosten erhöhen für den russischen Angreifer, erhöhen wir natürlich gleichzeitig auch die Kosten für den ukrainischen Verteidiger und stellen uns aber immer auf die Position, aber die wollen das ja selber. Und das finde ich, ehrlich gesagt, moralisch gar nicht so einfach, wie es von den Leuten gehandhabt wird. Die sagen, wieso, das ist ja deren freie Entscheidung, das müssten die ja nicht machen. Und wenn die das wollen, dann liefern wir ihnen halt die Waffen dafür.
Ja, aber auf der anderen Seite würde man ja sagen, wenn wir ihnen die Waffen nicht liefern, dann erhöhen wir den Preis für die Ukrainer ja auch.
Ja, das wissen wir natürlich nicht genau. Nicht
doch, weil, das wissen wir aus dem Verhalten der Russen in den besetzten Gebieten.
Ja, glauben Sie, dass sozusagen in der Besatzung, ich frage das jetzt wirklich also neutral und nüchtern, weil ich es selber nicht beurteilen kann, Sie glauben, dass sozusagen in der Besatzung genauso viel oder mehr Leute zu Tode kommen wie bei den Kampfhandlungen?
Also nein, es werden natürlich nicht genauso viele Leute zu Tode kommen wie bei den Kampfhandlungen, weil da bei den Kampfhandlungen natürlich größere Gruppen gegeneinander antreten. Aber wir sehen ja, und jetzt kommen wir wieder sozusagen auf den Ursprung zurück, warum führt Putin diesen Krieg? Wir sehen ja, dass es bei der Besatzung nicht nur darum geht, ich sag jetzt mal, Widerständler zu verfolgen und sie zur Strecke zu bringen, sondern da wird ja ein komplettes Russifizierungsprogramm abgezogen. Und wer sich dem nicht unterwirft, ist halt Gegner, ist halt Feind und wird entsprechend gefoltert, vergewaltigt, erschossen.
Ist das nicht aber ein Riesenproblem, was jetzt sozusagen diese gesamte Region durchzieht, die ja, soweit ich weiß, und damit meine ich jetzt wirklich von der Ostsee bis einmal ganz runter, wo ja nationale Grenzen tendenziell eher neu sind und sozusagen die Durchmischung der Völkerschaften aber älter ist? Und jetzt überall, also im Baltikum, in der Ukraine, Entrussifizierungsprozesse ablaufen, so wie sozusagen in den russisch besetzten Gebieten Russifizierungsprozesse ablaufen. Also diese ethnische, ich will jetzt nicht sagen Säuberung, weil das ist eine andere Assoziation, aber diese ethnische Grenzziehung, die vollzieht sich doch jetzt sowieso überall, auch auf der Seite der Guten.
Naja, ich glaube, es ist was anderes, wenn im Baltikum Gesetze erlassen werden mit Blick auf die russischsprachigen Minderheiten, als wenn sozusagen Menschen gefoltert und erschossen werden. Da gibt es einen qualitativen Unterschied.
Das glaube ich auch. Ich finde aber trotzdem interessant,
wie... Ich sehe jetzt aber ein Problem. Und das Problem ist, und da kommen wir halt wieder, wenn Sie zum Beispiel auf den Balkan gucken, ja, meine These, in dem Moment, in dem Russland sich in der Ukraine durchsetzen würde, hätten sie natürlich wesentlich mehr Legitimität für die Akteure auf dem Balkan zum Beispiel, die genau bestimmte Grenzziehungen als Folge des Vertrags von Dayton und dann 99 als Folge sozusagen der Niederlage Serbiens in Kosovo gerne rückgängig machen würden. Ich glaube, dann würden wir zumindest den Versuch sehen, noch wesentlich mehr Grenzrevisionismus in Europa herbeizuführen, als wir es in der Vergangenheit gesehen haben.
Ich fand es interessant, dass als dieser Krieg begann, in vielen deutschen Zeitungen und Äußerungen das Sentiment verbreitet wurde, der Krieg ist jetzt nach Europa zurückgekommen, es gibt plötzlich wieder Krieg, wir wussten gar nicht mehr, was das ist und so, wo man immer denkt, naja... Also in den 90ern hatten wir Krieg in Europa, im Baltikum, ist jetzt noch gar nicht so lange her. Viele, die sozusagen solche Artikel geschrieben haben, waren da auch schon am Leben und konnten da auch schon lesen. Außerdem war die Bundeswehr gerade aus einem 20-jährigen Krieg in Afghanistan zurückgekommen. Also wie kommt es, dass sozusagen alle so getan haben, als sei der Krieg plötzlich so etwas ganz Neues und Überraschendes in ihrem Leben, womit sie noch nie sich beschäftigt hatten. Und ich meine das jetzt, das klingt jetzt so sarkastisch, Entschuldigung, das ist mein Naturell, aber die Frage, die dahinter steckt, ist ja real. Denn das war ja keine Show, die Leute gemacht haben. Man hatte aber das Gefühl, sie haben alle noch nie irgendeine Zeitung oder ein Geschichtsbuch gelesen.
Ich glaube, Mitte der 90er Jahre hatten wir zwei Kriege. Das ist natürlich der Zerfallsprozess Jugoslawiens, also Bosnien-Herzegowina und dann Kosovo. Die waren relativ begrenzt von der Zeit her. Und das, was ich jetzt sagen würde, ist, die meisten Deutschen haben halt geglaubt, dass sie seit 1990 auf einer Insel der Glückseligen leben, wo Krieg ganz weit entfernt stattfindet, kaum uns berührt, also wirklich kaum uns berührt. Natürlich gab es gefallene deutsche Soldaten in Afghanistan, aber letzten Endes waren das alles Petitessen. Das hat irgendwie unser Leben nicht berührt. Ja? Und da gab es eine Profi-Armee, die hat die Dinge gemacht und das konnte man scheiße finden oder das konnte man gut finden. Aber egal, es hat uns nicht berührt. Wir waren eine große, glückselige Schweiz. Und dann bricht halt ein Krieg aus zwischen den zwei größten europäischen Flächenländern. Und ich glaube, sozusagen, was auch nochmal wichtig ist für die deutsche Seele, das meine ich jetzt genauso zynisch, ist eine davon, ist eine Nuklearmacht. So. Und das, glaube ich, ist für die meisten Deutschen eine ganz andere Qualität gewesen, als jetzt irgendwas in Afghanistan oder Ruanda, wo sich so zwei Volksgruppen umgebracht haben, auch in einer Höhe, die unglaublich war, oder Mali oder weiß der Teufel, was für Kriege und Konflikte überall existiert haben. Es ist ja so witzig, dass wir in Afrika Konflikte haben, die seit 10 Jahren laufen oder sogar seit 12 Jahren laufen, die mehr Tote, zynisch gesprochen, produziert haben, als dieser Krieg zwischen Russland und der Ukraine, von denen wir Deutschen überhaupt nichts wissen. Steht natürlich in der Zeitung irgendwie, alle 5 Monate steht da mal was darüber in der Zeitung, aber es interessiert uns einfach nicht. Das war vor unserer Haustür, so haben wir das gefühlt und es war eine Nuklearmacht da involviert.
Und das ist sozusagen, deswegen hat Scholz von der Zeitenwende gesprochen?
Nee, ich glaube, Scholz hat von der Zeitenwende gesprochen, weil Scholz sozusagen die Frage des Aggressionskrieges auf europäischem Boden, weil Scholz davon ausgegangen ist, dass das eine Zeitenwende ist.
Ich finde aber auch das interessant, weil eigentlich könnte man ja auch sagen, dass sich die großen Länder immer schon das Recht zur militärischen Intervention vorbehalten haben, mal mit guten Gründen, wie in Bosnien meinetwegen, meistens mit schlechten Gründen, Falkland, Libyen und so, oder mal ganz ohne Gründe im Irak. Also was die Russen da gemacht haben, ist sicherlich ein Verbrechen und auch, ich glaube, auch eine historische etwas Grauenhaftes sozusagen für Russland und für die Ukraine. Aber so ganz fällt es trotzdem so ganz aus dem Rahmen dessen, was wir in der Historie kennen.
Nein, es fällt für uns Europäer aus dem Rahmen. Also sozusagen für uns Europäer nach 45 aus dem Rahmen. So. Jetzt kann man aber immer argumentieren, natürlich, es gibt keine Gleichheit im Unrecht. So. Aber es fällt in der internationalen Politik halt nicht aus dem Rahmen. Das muss man ganz klar sehen. Das Einzige, was aus dem Rahmen fallen würde, wenn man meiner Annahme folgen würde, ist zu sagen, das ist der erste Krieg, den eine revisionistische Macht führt. Wo wir davon ausgehen, sozusagen, dass das der Auftakt für möglicherweise noch andere Aktionen sein könnte. Ja. Ich ordne ja diesen Krieg auch ein bisschen größer ein im Verhältnis in der internationalen Politik.
Können Sie das beschreiben?
Ich glaube, wir befinden uns schon lange in einem neuen machtpolitischen Konflikt auf globaler Ebene zwischen, ich nenne sie Status Quo-Mächten und revisionistischen Staaten. Die Status Quo-Mächte würden ganz gerne dieses internationale System in den Grundzügen so aufrechterhalten, wie es sich seit 1945 entwickelt hat. Und die revisionistischen Mächte würden es gerne sozusagen komplett reformieren zu ihren Gunsten. Und da sehe ich diesen russischen Aggressionskrieg als den ersten Höhepunkt in dieser Auseinandersetzung und möglicherweise auch als Wendepunkt in dieser Auseinandersetzung. Das hängt davon ab, wie er ausgeht.
Ist China auch eine revisionistische Macht?
China ist auch eine revisionistische Macht mit Blick auf das internationale System. Ja, also wenn Sie es hier ansehen, China versucht legitimerweise, also das ist jetzt keine Kritik, das ist alles sehr wertneutral, versucht internationale Organisationen so umzugestalten, dass sie mehr ihren Interessen entsprechen, haben aber auch festgestellt, dass das nicht immer möglich ist und haben in den letzten Jahren einen ganzen Haufen neuer regionaler Organisationen gegründet, in denen dominieren, um ihren Einfluss zu stärken. Ja, China ist eine revisionistische Macht.
Sie hören immer noch den Radio 1 und Freitagssalon aus dem Literaturhaus in Berlin. Ich sitze hier mit Carlo Marsalla. Wir reden über den Ukraine-Krieg und gucken in der letzten Viertelstunde, die uns noch bleibt, jetzt mal nach vorne. Und zwar in die beiden Richtungen, die uns interessieren. Deutschland und die Ukraine. Bleiben wir doch erstmal hier bei uns. Soll Deutschland jetzt wieder so viele Waffen und müssen wir auf Kriegswirtschaft umstellen? Der Präsident des Europäischen Rats, Charles Michel, hat das gerade geschrieben in einem Artikel in der FAZ. Wir müssen verteidigungsbereit sein und zu einer Kriegswirtschaft übergehen. Das ist ja das Wort, was Sie vorhin für Russland benutzt haben.
Ja, und deshalb halte ich das mit Blick auf Europa oder die Bundesrepublik Deutschland für einen falschen Begriff, weil Kriegswirtschaft bedeutet, man sozusagen stellt alles auf Kriegsproduktion um. Man ordnet den privaten Konsum sozusagen dem unter. Und das, glaube ich, ist nicht notwendig. Was wir brauchen...
Ganz kurz, das ist der Präsident des Europäischen Rats. Ich sage Ihnen das einfach nur, weil Sie müssen sich einfach mal klar machen, was das heißt. Das ist jetzt nicht irgend so ein Typ, das ist nicht so ein Blogger oder irgend so ein Spinner. Das ist der Präsident des Europäischen Rates, der das sagt. Wird Ihnen da nicht irgendwie... Kriegen Sie da nicht Angst und Panik? Also ich kriege... Weil ich denke, wenn
aus genau dem gleichen Grund, weil es der Präsident des Europäischen Rates ist, der das sagt, bekomme ich keine Panik.
Weil das einfach so, weil das unbedeutend ist.
Weil das unbedeutend ist, genau das. Genau
aber
das.
Der Typ gehört trotzdem, dieser Herr gehört trotzdem zur Elite der europäischen Polite, der war Premierminister von Belgien, soweit ich weiß.
Ja.
Also ich meine, trotzdem egal, ja?
Ja, also letzten Endes entscheiden die Mitgliedstaaten, ob sie das machen oder nicht. Das entscheidet nicht die Europäische Union.
Sie sind eben hart gesotten. Ich
also von daher...
Mich erschreckt sowas.
Finde ich das relativ egal, was Michel in der Frage sagt. Was wir schon tun müssen, aus unserem eigenen Interesse, aber da geht es auch um die Unterstützung der Ukraine, ist die Industrieproduktion von Rüstungsgütern massiv hochzufahren, vor allen Dingen von Munition.
Macht das nicht der Mark? Ich dachte, der kümmert sich ja mal um alles.
Naja...
Nein, ich frage ja nur. Also.
Ja, das ist natürlich, klar, Sie fragen ganz naiv, natürlich, klar. Sie wissen selber, dass, dass Rüstungsindustrie nicht nach Marktregeln funktioniert.
Also der Aktienkurs von Rheinmetall ist bam, durch die Decke gegangen.
Ja, aber,
im letzten Jahr.
Wenn
ich daran investiert hätte, wäre ich jetzt
nicht ein schlechtes Gewissen. Aber nicht, weil der Markt regelt, sondern weil Staaten einkaufen.
Ja.
So, und Rüstungsindustrie ist zum hohen Maße verwoben, natürlich auch wenn sie privat ist, ist im hohen Maße verwoben mit Staat und staatlicher Förderung. Also Rheinmetall könnte sozusagen nicht so gut dastehen, wenn es auch nicht die Frage von Exporten geben würde. Weil nur von dem, was die Bundesrepublik Deutschland bei Rheinmetall bestellt, kann Rheinmetall nicht reich werden und damit auch die Aktienkurse nicht so in die Höhe gehen.
Aber das ändert sich jetzt ja vielleicht alles, denn zum Beispiel die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas, die hat gerade einen Preis bekommen, weil sie für europäische Außenpolitik und so weiter. Die hat jetzt gerade die Europäer und die NATO aufgerufen, angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Finden Sie das auch? dass wir das machen sollten?
Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Kallas Folgendes gesagt. Die Esten haben ja für sich entschieden, sie geben 0,25% ihres Verteidigungshaushaltes, geben sie in den nächsten 4 Jahren nur für die Ukraine aus. Und ihr Vorschlag war, dazu sollten sich alle europäischen Staaten verpflichten. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Wenn wir die Frage klären, was wollen wir da eigentlich erreichen? Ja, was wollen wir mit der Unterstützung der Ukraine erreichen? Dann ist das meines Erachtens ein sehr vernünftiger Vorschlag. Wenn wir darüber nicht einig sind, dann ist das ein vernünftiger Vorschlag, der nicht umgesetzt werden wird.
Ah, es ging also nicht darum für Sie, dass wir mehr Geld für Verteidigung ausgeben, sondern von dem Geld, was wir für Verteidigung ausgeben, mehr an die Ukraine geben?
Das war der Kallas-Vorschlag.
Und was ist Ihr Vorschlag?
Mein Vorschlag ist genau der. Also mein Vorschlag wäre entweder, wir legen uns fest auf eine bestimmte Quote unseres Verteidigungshaushaltes, den wir in den nächsten, 3 bis 4 Jahren für die Unterstützung der Ukraine ausgeben. Dann haben wir nämlich auch diese komische Diskussion, die ja auch in Deutschland, wir sind sozusagen Nummer 1 in der Unterstützung der Ukraine, dann haben wir die vom Tisch. Oder aber halt, das wäre der andere Weg, der momentan nicht zu gehen ist, wir machen das über eine gemeinsame Verschuldung im Rahmen der Europäischen Union.
Also ich habe für unsere kleine Veranstaltung hier nochmal nachgeguckt. Die Militärausgaben der NATO-EU-Länder sind in den letzten 10 Jahren um fast 50% gestiegen, von 145 Milliarden 2014 auf 215 Milliarden in 2023. Also 215 Milliarden. Und die Russen geben 109 aus. Also wir haben jetzt dann schon doppelt so viel wie die Russen. Und es gibt ganz viele Leute, die sagen, wir brauchen mehr Geld. Gehen die Russen mit ihrem Geld effizienter um? Oder liegt es daran, dass ich erinnere mich, als Kind habe ich immer gelesen, goldene Klosettschüsseln für $100,000 auf amerikanischen Flugzeugträgern. Da dachte man, kein Wunder, dass das alles so teuer ist. Oder machen wir anders was falsch? Aber es ist doch grotesk zu sagen, dass wir noch mehr Geld für Waffen ausgeben müssen, wenn wir schon doppelt so viel haben wie die Russen, oder?
Nein, man muss sich mal anschauen, wofür das Geld dann letzten Endes ausgegeben wird. Also Verteidigungshaushalte gehen nicht zum größten Teil in Investitionen für Beschaffung. Das muss man ganz einfach mal so sehen.
Du meinst so wie beim ZDF, das geht auch nicht alles ins Programm.
Also. Ja, genau, richtig. Ja, ist in der Tat so. Also ich meine, es ist immer so diese große Frage gewesen, mein Gott, die Deutschen kriegen 50 Milliarden in ihrem Verteidigungshaushalt, warum kriegen die Bundeswehr nicht hin? Dann schaut man sich den Verteidigungshaushalt an und rechnet das alles mal durch und dann stellt man fest, dass die Deutschen 2/5 für das Personal ausgeben, 2/5 für die Materialerhaltung und nur 1/5 in die Investitionen. So, damit kriegen sie die Probleme der Bundeswehr nicht in den Griff. Der zweite Punkt ist, die Russen haben eine staatliche Rüstungsindustrie und die produzieren halt, die haben versucht, moderne Systeme zu produzieren, aber sie produzieren natürlich effektiver, weil sie eine staatliche Rüstungsindustrie haben. So, da läuft es halt anders als zwischen privater Rüstungsindustrie oder halb privater Rüstungsindustrie und Staat. So, das heißt nicht, dass wir Verteidigungsausgaben jetzt ins Unendliche steigern müssen, aber das Geld, das wir haben, könnte durchaus effizienter und effektiver ausgegeben werden. Und jetzt kommen Sie mit den goldenen Kloschüsseln und das ist genauso ein Problem. Also wir wären sicherlich in Europa weiter, wenn wir nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, 5 verschiedene Panzertypen hätten. Wenn wir nicht 7 verschiedene Hubschraubertypen hätten, weil jeder Staat sozusagen seinen eigenen Hubschrauber braucht oder sozusagen die großen Staaten ihren eigenen Hubschrauber brauchen. Wir könnten da wesentlich mehr machen, was sozusagen effizienter und effektiveres Geld ausgeben bewirken würde.
Warum bemühen sich die Politiker, die sozusagen die Verteidigungskraft des Westens stärken wollen, nicht darum und reden stattdessen über Etatsteigerung im Wehrhaushalt? Also es wäre dann ja ein total gutes Thema, wenn Sie sagen würden, wir haben eigentlich genug Geld, wir müssen es nur besser ausgeben.
Sie machen ja beides. Also wenn Sie sich angucken, wir sind ja hier in Berlin, Pistorius versucht ja, das ganze System zu reformieren. Also Sie machen ja beides. Aber letzten Endes, jetzt kommen wir mal nur auf den deutschen Fall, ja? Wir haben diese 100 Milliarden Sondervermögen, die werden irgendwann mal ausgegeben sein. So, dann wird irgendwann mal dieses ganze schöne neue Gerät irgendwo in Kasernen stehen. Das kostet aber Nachfolgegeld. Wenn der Verteidigungshaushalt so groß bleibt, wie er jetzt ist, wird halt die Unterhaltung dessen, was die Bundeswehr sein wird, in 3 oder 4 Jahren aus diesem Verteidigungshaushalt kaum noch zu bestreiten sein. Weil ganz einfach dieses Sondervermögen natürlich mehr Kosten produziert. Und dann brauchen sie halt eine Steigerung des Verteidigungshaushaltes, um dieses berühmte betriebswirtschaftliche Delta kleiner zu machen.
Aha. Wir nähern uns jetzt dem Ende. Deshalb wollte ich jetzt auch dazu kommen, sozusagen, wie denn dieser Krieg für die Ukraine zu Ende gehen kann oder wird. Aber erst noch mal eine Frage an Sie. Sind Sie eigentlich katholisch?
Ja.
Und als der Papst jetzt gesagt hat, soll ich das noch mal vorlesen, weil das Zitat ist, glaube ich, schon wichtig. Man hat ihn ja gefragt, na, Sie wissen schon, mit der weißen Fahne.
Ja, ja, klar. Ja,
ich muss das Zitat jetzt nicht vorlesen. Wie wirkte das auf Sie?
Naja, ich bin katholisch, aber ich bin nicht papsttreu. Also von daher...
geht das?
Das geht sehr gut. Nehme ich mir die Freiheit sozusagen... Man kann das ja folgendermaßen sehen. Es gibt eine Unfehlbarkeit des Papstes, die bezieht sich auf theologische Fragen, wenn er auf seinem Stuhl sitzt. Und in allem anderen ist der Papst halt sozusagen eine wichtige Figur, die Äußerungen macht, die durchaus dumm sein können.
Halten Sie diese Äußerung für dumm?
Ja, weiße Flagge halte ich für sehr dumm, weil weiße Flagge Kapitulation heißt. Dass nachher seine Emissäre überall rumlaufen und dann erzählen, dass er das gar nicht so gemeint hat, das erinnert mich so ein bisschen an die Mützenich-Aussage im Deutschen Bundestag vom Einfrieren, wo jetzt die halbe SPD rumläuft in der Bundesrepublik und sagt, so hat das nicht gemeint.
So. Dann muss ich es doch vorlesen. Der Papst hat gesagt, wenn du siehst, dass du besiegt bist, dass die Dinge nicht gut laufen, dann musst du den Mut haben zu verhandeln. Dafür musst du dich nicht schämen. Wie viele Tote soll es denn noch geben? Verhandle bei Zeiten und halte Ausschau nach einem Vermittler. Das hat der Papst unter anderem gesagt. Ich finde das gar nicht so dumm.
Das wäre vielleicht ein kluger Satz, wenn sozusagen eine andere Seite zum Verhandeln bereit wäre. Verhandeln heißt ja, es gibt was zum Verhandeln. Schauen Sie sich die russische Position an.
Und das ist genau meine Frage. Das finde ich schön, dass Sie das so sagen. Hat denn in der letzten Zeit Ihres Wissens nach einer bei Putin angerufen und gesagt, willst du mal mit uns reden? Also jetzt mal so, also quasi so von Staatsmann zu Staatsmann. Ist das eigentlich mal passiert?
Die Chinesen?
Oder sagt Annalena Baerbock bloß immer, die Russen wollen ja gar nicht verhandeln?
Naja, wir haben einen brasilianischen Friedensplan. Wir haben einen Friedensplan der Afrikanischen Union. Wir haben einen chinesischen Friedensplan. Die waren alle bei Putin. So, und jetzt... Könnte man sagen, oder würde ich sagen, naja, warum soll sich Putin um die Brasilianer und die Südafrikaner oder die Afrikaner scheren? Ist egal. Aber die Chinesen sind ja durchaus wichtig. Und als der chinesische Emissär bei Putin war und diesen Friedensplan vorgestellt hat, hat Pesko, also Putins Sprecher, der Kreml-Sprecher, noch am gleichen Tag gesagt, ist ein netter Friedensplan, aber total unrealistisch, weil wir haben andere Vorstellungen. Man muss einfach mal akzeptieren, es gibt jemanden, der nicht verhandeln will. Also der wird sofort verhandeln, wenn es heißt, du behältst all das, was du gerade besetzt hast und vielleicht verzichtest du darauf, sozusagen die Regierung in Kiew zu stürzen. Dann wird er sofort verhandeln. Das ist die Frage sozusagen, ob das das Ergebnis sein kann. Weil, wenn ich recht habe und das eine revisionistische Macht ist, dann werden wir in 4 oder 5 Jahren mit dem zweiten Angriff auf Kiew konfrontiert sein.
Was ist denn, wenn im Herbst Donald Trump Präsident wird? Ändert sich dann die Situation für die Ukraine nicht sowieso erheblich?
Wir wissen es nicht, weil Trump ja, wie Trump so ist, innerhalb von 2 Tagen 3 unterschiedliche Sätze raushaut, die man unterschiedlich interpretieren kann. Also er sagt irgendwann mal, die Unterstützung wird dann versiegen, er wird diesen Konflikt in 24 Stunden lösen. Er sagt dann aber gleichzeitig auch, und wenn Putin darauf nicht eingeht, auf seine 24-Stunden-Lösung, dann wird er der Ukraine alles geben, was sie braucht. Ich gehe davon aus, wenn Trump Präsident wird, dann wird die Unterstützung versiegen. So, davon gehe ich aus. Werden wir Europäer das ausgleichen können? Finanziell ja, wenn wir wollen, aber nicht von der Qualität der Waffen her. Weil die USA bestimmte Waffen liefern, ich sag mal, die in Europa in der Menge nicht vorhanden sind und erst produziert werden müssten, was dann wieder lange dauert. Und deswegen glaube ich auch, dass Putin genau auf diesen Punkt wartet. Deswegen gibt es auch keine Verhandlungsbereitschaft seitens der Russen, weil sie wissen ganz genau, dass möglicherweise im November etwas passieren könnte, was ihnen in die Hände spielt. Und ja, wenn Trump gewinnt, haben wir eine völlig neue Situation.
Aber weil das so ist, müsste man nicht deswegen jetzt, zwar aus Sicht der EU und auch aus Sicht der Ukraine, ein Verhandlungsangebot machen? Ein offizielles, weil man weiß, dass es im Zweifelsfall nur noch schlechter wird?
Ja, aber das ist genau der Punkt. Was für ein Verhandlungsangebot sollte das sein?
Auf Grundlage der jetzigen Grenzen, das ist das, was Herr Mütze nicht gesagt hat, einfrieren jetzt. Und dann macht man eine Demarkationslinie und alles Weitere überlässt man in den Verhandlungen. Ich verstehe Ihre Logik schon. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man dann sagt, gut, dann erholt er sich und in 3 Jahren greift er wieder an.
Das ist das eine.
Das ist schon klar.
Das zweite ist, dass Putin selber sagt, also als Reaktion, nicht auf Mütze nicht, aber sozusagen auf diese Überlegungen, warum soll ich jetzt einfrieren? Also wenn ich Putin wäre, würde ich jetzt auch nicht einfrieren. Weil momentan im Osten bin ich dabei, mehr und mehr Territorium zu erobern. Ja? Deswegen halte ich sozusagen von diesen, wir frieren den jetzt ein, das ist unrealistisch. Also nicht nur sozusagen mit Blick auf die, was die Zukunft ergeben wird, weil die Russen frieren gerne Konflikte ein, um sie nachher irgendwann mal wieder aufzutauen, das haben wir ja gesehen, sondern auch aus einer russischen Perspektive ist das jetzt so, warum soll ich mich jetzt auf Verhandlungen einlassen, wo ich sehe, dass im Osten bei Munitionsmangel, ich weiß, wir haben nur eine Minute, dass im Osten bei Munitionsmangel die Ukrainer taktisch einfach Städte aufgeben müssen.
Carlo Marsala war hier im Freitagssalon und wir hören pünktlich auf, das müssen wir auch, das haben wir immer geschafft. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Wir reden jetzt hier noch weiter. Ohne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio 1, wir müssen Sie leider verabschieden. Hören Sie uns gerne nächstes Mal wieder zu. Danke und tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.